Cher. Il tocco di Cher verso Ndoye. Si gira Ndoye, parte da traversa. Il pallone va in gol. La Svizzera va in vantaggio.
Something has to change because England are in that position again. They are behind and time is not on their side.
Saka. England gleicht aus. Saka staubtrocken.
Akanji focused. Saved by Jordan Pickford.
Errore di Akanji che già aveva sbagliato contro la Spagna.
Here we go. Trent takes the net off.
La Svizzera perde ai calci di rigore.
Why must it be always the hardest of ways watching England?
Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit im Fußballpodcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wie ich finde. 3,5 Meter schräg über den Gang sitzt Thomas Schifferle in seinem Hotelzimmer vor einem richtigen Mikrofon. Thomas, du bist ein Profi.
Ottmar Hitzfeld hat es schon gesagt, Profi mit 3F, guten Morgen miteinander. Ja, ausnahmsweise bin ich mal Profi in dieser Beziehung, ja.
Dann sitzt in Bern auch mit dem richtigen Mikrofon der Dominik Wiemann, auch ein Profi. Salut Dominik.
Guten Morgen.
In Zürich ist der Marcel im Studio und er ist so gut, ich glaube, er bekommt den zweiten Job als Studiotechniker bei uns im Podcast-Team. Salut Marcel.
Guten Morgen miteinander. Ja, ich bin da schon angemeldet. Also seit dem letzten Podcast bin ich da nicht mal abgemeldet worden. Es war alles parat für mich heute Morgen.
Super. Und der Einzige, der kein richtiges Mikrofon dabei hat, bin ich. Ich habe irgend so etwas in der Hand und ich hoffe, ich habe es genau im richtigen Winkel, dass es nicht zischt und kreist und nicht tönt wie aus einer Halle. Und sonst tut es mir leid. Der Uli, unser Chef, hat gestern seinen berühmten Befehlsatz gesagt im Stadion. Ich fände es noch gut, wenn wir am Sonntag aufnehmen würden. Das ist. Ich hoffe, der Uli muss nie allzu fest mit Deutschen zum Beispiel zusammenarbeiten, die das wahrscheinlich nicht würden als Befehl empfinden. Und wir wissen sofort, oder wir gumpen, wir springen, Thomas, wenn wir das hören.
Ja, du und ich springen dir nach, ja. So wie man es sagen.
Also, wir sind ein paar Stunden nach dem Aus von der Schweizer im Viertelfinale der Europameisterschaft im Penaltyschiessen. In Düsseldorf. Ich habe gefunden, es war ein bisschen ein nervöser Start von der Schweizer. So etwa nach 5 Minuten hat man sich gedacht, Michel Aebischer gegen Bukayo Saka, wird das wirklich das Duell sein, wo die Schweiz den Match damit gewinnen? Vielleicht nicht. Sie kommen aber mit einem 0-0 in Pause und nach der Pause werden sie besser und besser und besser. Und irgendwann schreibt mir der Thomas, das Schweizer Goal zeichnet sich ab. 10 Minuten später Fabian Schär, wo man muss sie als Innenverteidiger rechts am gegnerischen Strafraum schickt, dann der legt ihn quer, findet genau den John Stones und der lenkt perfekt ab für den Breel. Embolo, 75. Minute, die Schweizer sind am Kreis vor den eigenen Fans und man hat das Gefühl, gegen die Engländer müsste das doch eigentlich vielleicht länger, aber nein, 5 Minuten später schon, Bukayo Saka biegt ab zur Mitte. Für einmal hat es dort nicht 700 Schweizer bei oder er schafft es einfach, um die umzubiegen. Der Ball geht dann hinter den Pfosten, titscht rein, 1-1 und am Schluss Penalty schiessen und nur einer trifft nicht. Der Manuel Akanji, der nachher gesagt hat, es fühlt sich an, wie wenn man alle im Stich gelassen hat. Aber ich glaube, das dürfen wir ihm sagen, das hat er nicht gemacht in diesem Match, Dominik, oder?
Nein, das hat er definitiv nicht gemacht. Ich meine, er hat einmal mehr überragend gespielt in diesem Turnier. Er war ja wirklich der Fels in Brandung in der Defensive, wie man so schön sagt. Mir ist zum Beispiel im Kopf die Szene, wo er in Verlängerung den Kane abräumt. Also wäre das ein kleines Schuhbübli. Der Kane bleibt einfach näher liegen, wird dann gleich drauf runter ausgewechselt und der Akanji macht einfach weiter. Also er war wieder enorm präsent gewesen. Und ja, so ist das Penalty-Schiessen. Ich werde nie einen verurteilen, der verschießt, weil es braucht auch Courage, es braucht Mut, die Verantwortung übernehmen. Klar, er war jetzt nicht gut getreten, aber das kann es geben. Das Einzige, was man sich vielleicht muss fragen in Schweizer Hinsicht, ist wirklich die gute Idee gewesen, Drakanji als ersten Schütze zu schiessen, weil erwiesenermassen ist der erste Versuch sehr, sehr wichtig. Das setzt den Ton in einem Penalty-Schiessen. Und dementsprechend ist es natürlich schon wichtig, dass dort sicher der Bestschütze antritt. Und das ist vielleicht der Akanji nicht. Ich meine, er hat schon an EM 2021 verschossen. Aber noch einmal, also dass es probiert, dass es versucht, das kann man ihm definitiv nicht vorwerfen.
Er hat aber an dieser besagten EM auch einen reingetan, und zwar gegen Frankreich, mit Triumph gegen Frankreich. Er hat sich gestern als erster gemolden und hat sich bereit erklärt, als erster zu schiessen. Es passt natürlich zu seinem, ja, zu seiner ganzen Erscheinung, zu seinem ganzen Selbstvertrauen. Und wenn du so ein Turnier gespielt hast, wie er gespielt hat, dann, ja, ist das eigentlich nichts als logisch, dass er sich als erster meldet. So fest wie meine Prognose gestimmt hat mit dem 1-0, so ein schlechtes Gefühl hatte ich bei seinem Anlauf. Natürlich, es lässt sich nicht immer leicht sagen. Aber ich bin wirklich nicht überrascht gewesen, dass er verschiesst. Mich hat der Anlauf nicht überzeugt. Das ist so, ja, wie wenn er eine Spur zu sicher gewesen wäre. Und der Schluss ist wirklich, also der Böll ist sehr schlecht geschossen gewesen. Also, der Pickford hätte müssen aufpassen, dass er nicht zu weit gumpelt und du da hast den Böll noch verpasst. Also, ja, aber du hast recht, Dominik, 0,00 Vorwurf. Akanji hat nochmal ein überragendes Turnier gespielt und ja, hat gezeigt, wie wichtig er für die Mannschaft ist.
Ich finde auch, also ich vorwerfe sowieso nichts. Ich bin auch immer noch, auch nach dem Match gestern, ich habe auch schon letzte Woche nach dem Italien-Match das Gefühl gehabt, mega beeindruckt vom Akanji. Man hat ja immer gewusst, dass er irgendwie, dass er das Talent hat, dass er der Abwehrchef kann sein, aber ich habe das Gefühl gehabt, er ist jetzt nur schon im letzten Jahr, oder vielleicht ist es einfach seit er bei City ist, mega gewachsen. Also auch in der, irgendwie, hat immer so, er hat ja eher so ein bisschen weiche Gesichtszüge und jetzt kommt er mir so richtig fokussiert und hart rein auch. Also es ist wirklich, ich bin mega beeindruckt von ihm als Verteidiger, so dass es so einen Verteidiger der Schweizer Nationalmannschaft gibt. Und beim Penalty, ja, es ist ja dann heute Morgen, beziehungsweise irgendwann in der Nacht, noch das Foto auftaucht von Pickford seiner Flasche, wo er einen Spickzettel drauf hatte mit den Schweizern, die sie könnten anschiessen. Und es ist schon verblüffend, dass er eigentlich bei allen vier, die dann geschossen hat, hat er es geahnt. Beziehungsweise hat er das auf der Flasche gehabt, was dann auch passiert ist. Außer bei Mamdouni, der hat ein bisschen verladen. Beim Scher hat er sogar aufgeschrieben gehabt, dass er rechts wird antäuscht und nach links hechten. Er hat es dann anders gemacht, aber der Scher hat dann effektiv wirklich so geschossen. Das finde ich schon auch noch verblüffend. Und bei Akanji ist es natürlich genau auch so gewesen. Er hat nur aufgeschrieben, Dive left, und das hat er gemacht und hat ihn gehabt.
Florian, was machen wir jetzt aus dieser Aussage von Marcel, dass der Akanji weiche Gesichtszüge hat? Meine,
ja, weißt du, was ich meine? Er hat so ein bisschen, hat doch immer so nett und anständig
gewirkt. Ja, ich könnte jetzt sagen, du hast auch weiche Gesichtszüge.
Ja, das ist ja auch nicht etwas Schlimmes. Ich habe gerne weiche Gesichtszüge. Aber nein, er hat so immer so nett und anständig gewirkt. Und jetzt wirst du wirklich wie ein Chef. Also so für mich wie, wenn du den anschaust, der hat zu sagen in dieser Innenverteidigung.
Ja, er hat jetzt einfach die Rollen übernommen, wo der Jakin von ihm schon länger verlangt hat. Also einfach, dass er mehr Verantwortung übernimmt. Und ja, die zwei Jahre Manchester City, die haben ihn zu dem Spieler gemacht, wo er jetzt ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er ohne die zwei Jahre, ohne Pep Guardiola, ohne die grossen Titel, die er gewonnen hat, der Akanji wäre, wo er jetzt ist.
Genau, und ich finde, er spielt nicht nur so, sondern sieht auch irgendwie so aus mittlerweile. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist es einfach.
Ja, er spielt mit einem unglaublichen Selbstverständnis, ohne dass er arrogant ist.
Wenn wir noch schnell auf den Jordan Pickford kommen, wo meine ältere Tochter nur noch Pickleford nennt, wegen seinem wunderbar grünen Dress. Also, das ist ja in England seit bei dem Shithousery, was er abzieht vor dem ersten Penalty. Irgendwie auch läuft von der Eckfahne fangs los, kommt irgendwie wieder eine halbe Stunde Verspätung. Vielleicht hat er sich die Deutsche Bahn als Vorbild genommen, fangs irgendwie im Goal an, dann läuft er nochmal führen, tänzelt um. ich hätte mir jetzt vorstellen, dass er eine geile Karte mal noch bekommt, aber...
Ja, also das Grimassen schreissen wie ein Wahnsinniger im Irrenhaus, das ist okay, das gehört dazu, das sind die Spiele, die man treiben kann, aber das zu verzögern, das regt mich einfach unendlich auf. Und ich meine, die UEFA und FIFA sind ja gut mal irgendwann eingeschritten und sorry, also es geht einfach nicht, es ist absolut unsportlich, es ist ein riesen Nachteil für einen Schütz, wirklich. Weil du lässt ihn einfach allein, der muss vor einem Punkt stehen. Ich meine, ist ja klar, jeder will, das ist eine enorme Drucksituation, jeder will das nur noch hinter sich bringen und dann musst du dort und dort warten. Das ist einfach unsportlich und das gehört gar nicht. Wenn man es einmal macht, gelb, das zweite Mal gelb, rot, für aber.
Das war jetzt noch ein Spektakel. Und der Engländer kann dann nicht mehr wechseln, oder? Weil er hat schon genau. Wechsel. Ja, ich meine, früher war der Jan Sommer eigentlich der König von diesen Sachen und dann haben wir ihn ja abgefeiert. Und diesmal habe ich das Gefühl gehabt, es ist wirklich wie zwei Klassen unter dem Pickford. Und dann hat es dann auch noch so probiert, so ein bisschen mit in die Hände klatschen und so. Aber ich habe ihn da jetzt schon aggressiver erlebt. Ich mag mich an ein Cup-Final gegen Luzern erinnern, wo er irgendwie noch die Zunge rausstreckt und so.
Ja, mir ist auch das in den Sinn gekommen, genau das. Das hat, ja, ist früher genau. Und ich habe dort geschaut und ich habe gedacht, was ist denn das für einen? Ich habe ihn wirklich unausstehlich gefunden.
Also damals, als du den Sommer gesehen hast, Entschuldigung, Marcel.
Ja, in dem, eben, ich hätte es nicht mehr gewusst, dass das Final gegen Luzern war, aber ich weiss noch, weil ich habe da noch nicht mit dem Tag geschafft. Ich habe das als Zuschauer geschaut und habe gedacht, was ist denn das für einen? Hey, also unausstehlich. Ja.
Er hat aber auf mich so gewirkt, wie ich gar nicht glaubt, dass er einen Penalty haben kann. Das ist gar kein Vorwurf. Also man muss jetzt wirklich mal den Hut ziehen von den Engländern, wie die Penaltys haben geschossen. Also alle fünf Penaltys sie absolut super getreten gsi. Ich meine, der Sommer kommt nur einisch annähernd in die Nähe vor einer Parade. Das ist beim Toni. Aber Toni, excuse der Ausdruck, hat auch noch Teier lang zu warten, sich keine Ecke zu entscheiden. Mal schauen, was der Sommer macht. Das führt dazu, dass der Sommer einfach auch nur reagieren kann, dass er gar nicht so weit kann springen und ist dann wirklich chancenlos. Also alle fünf Versuche von den Engländern sehr, sehr souverän treten gewesen. Die Engländer, die ja mal den Ruf hatten, Penalty schiessen nicht zu können. Es wirkt leider jetzt ein bisschen so, dass die Schweizer den Ruf übernehmen. Ich habe irgendwo eine Statistik gesehen, 6 von 7 Penalty schiessen in diesem Jahrtausend hat die Schweiz verloren, nur 1 gewonnen. Das war gegen Frankreich gewesen, vor 3 Jahren.
Und ich meine, aus englischer Sicht ist der Bukayo Saka ja dann wahrscheinlich die Wohlfühlgeschichte oder auch, wo nach 2021, wo er im Finale verschossen hat, so rassistisch beleidigt worden ist, wo er als ganz, ganz junger Spieler die Verantwortung übernommen hat und jetzt läuft er an. Und dort habe ich müssen sagen, dort habe ich gehofft, hoffentlich, also wenn ein Engländer verschießt, dann bitte nicht er.
Ja, das muss man schon nochmal, also muss sich dann schon auch nochmal getrauen, oder nach so einer Vorgeschichte, eben in diesem jungen Alter, ich meine, er ist ja immer noch jung, dann nochmal anzulaufen und wahrscheinlich auch im Wissen darum, dass wenn er jetzt wieder verschießt, dass es wieder so wird kommen und dass wieder die rassistischen Kommentare werden kommen. Und ja, also erstens mal überhaupt, glaube ich, aus so etwas dann rauszukommen, nach so einem verschossenen Penalty im Finale, dann auch noch irgendwie aus dem rauszukommen, ist ja schon mal das eine, aber dann auch nochmal anzulaufen und nochmal die Verantwortung zu übernehmen, das, ja, Hut ab.
Ich mache ihm das, wie der Florian das auch gesagt hat, ich mache ihm das wirklich gut. Dass der die Nerven behalten hat, ist gut so. Dass er nicht die richtige Mannschaft gewonnen hat, ist dann wieder ein anderes Problem.
Dann lasst uns doch einmal zum Match kommen, beziehungsweise, nein, lasst uns nicht zum Match kommen, lasst uns zum Granit Xhaka kommen, wo nach dem Match ansteht und sagt, ah ja, übrigens, hat dann mit einem Muskelfaserriss in den Adduktoren geschüttet, hat halt nicht können schiessen und keine weiten Bälle schlagen. Ich weiß nicht, wie er im Fernsehen, ich habe es nicht gesehen, wie er im Fernsehen gewirkt hat. Er ist unten in Düsseldorf bei der sogenannten Mixzone, haben sie wieder so Pültli diesmal aufgestellt gehabt. Und da ist wirklich angestanden wie ein Politiker, entweder wieder Keir Starmer, der gerade seine Regierungserklärung verliest oder die Wahl akzeptiert, mit den Hemden, beide Hemden so auf dem Pult und hat das erzählt und ich dachte, okay, ja klar, logisch shootet er auch mit einem Muskelfaser ist, oder?
Ja, wir haben ich sage es jetzt mal freundlich, ordentlich geflunkert, die Schweizer, und haben das unter Verschluss gehalten, nachdem der Schalke Anfangswoche ein MRI, MRT, wie auch immer, hat müssen machen, mit Adduktorenbeschwerden und der Kommunikationsdirektor sagt dann, ohne rot zu werden, ja, liegt keine Verletzung vor. Gut, gehört zum Spiel dazu, alles okay. Es spricht natürlich Bände für die Einstellung vom Schalke, dass er in dieser Fassung nicht aufgegeben hat, sondern einfach auf den Platz will, weil er einfach den Erfolg unbedingt hat wollen. Es gibt einen Kollegen von uns, der hat nachts sich noch können heilig aufregen über den Schalke, der hebt sich über das, sei gäng doch nicht, und der stellt sich über die Interessen der Mannschaft, nehmen sich wichtiger.
Also wieso? Weil er gespielt, oder was?
Weil er gespielt hat als verletzt, oder? Und ich muss sagen, das ist absoluter Quatsch. Ich finde, das Gegenteil ist richtig. Wenn du bereit bist, mit nicht die hundertprozentigen Verfassung auf den Platz zu gehen, dann verdient das Anerkennung. Und wir haben ihm durch das auch quasi, wie soll man dem sagen, Florian, einen Ehrensechser gegeben für seine Leistung.
Eine verwunderte Medaille, genau. Wäre das für ihn gesehen.
Seine Entwicklung zu sehen, ist schon eindrücklich. Ich finde, da hat man gestern schon noch einmal auf dem Höhepunkt erlebt. Ich meine jetzt gar nicht unbedingt seine Leistung auf dem Platz. Die Schiene ist gut gewesen. Jetzt im Nachhinein kann man schon sagen, man hat ihm vielleicht das Handicap leicht angemerkt. Aber die ist sehr gut gewesen. Aber ich meine auch, wie er sich hat verhalten nach dem Match, was er gesagt hat. Ich meine, er hat einfach alles richtig gemacht, muss man sagen. Also früher war ja der Mr. Scheissegal gewesen. Patzig in diesen Situationen, klar, weil er enttäuscht war, niedergeschlagen. Und ich meine, gestern, wie der hat geredet, wie er schon das Positive gesehen, wie er Kollegen glaubt, wie er auch schon für ihn blickt. Also, es hat mir einfach auch grundsätzlich ein gutes Gefühl gegeben, für die Mannschaft, und dass er eben bei ihm als Captain in richtiger Hand ist.
Er geht zu den Engländern, geht ihnen gratulieren, und das ist das, was der Saka, der Bukayo Saka, besonders betont hat, hinterher, das zeige ich, was er für einen Charakter hat. Natürlich kannst du jetzt sagen, das ist das Logische und das Normale, was man macht nach einem Match, dass man dem Gegner gratuliert und die Hand gibt. Aber ich weiss jetzt nicht, ob andere Spieler, die 39 sind inzwischen, ob die das auch so würden machen in so einer Situation.
Ich glaube auch, es kommt ein bisschen auf die Art, wie man es macht, wie man gratuliert. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, doch, dass, also eben, ich habe es am Fernsehen gesehen und man ist nicht dabei, aber das hat auch irgendwie aufrichtig gewirkt, die Gratulation, oder? Ich glaube, mal ein Handshake geben, das macht fast jeder, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, doch, der meint das, und allgemein, wie er geredet hat, hat er eigentlich wie ein Trainer gewirkt, also wie er mit die Mannschaft redet, das finde ich schon sehr faszinierend, und auch, dass er dass er gespielt hat. Also klar, die Mannschaft braucht ihn zu 100%, und ja, ich finde, da kann man sich das auch rausnehmen, vielleicht nicht 100% fit sein und dann halt Licht spielen.
Ich meine, wenn er jetzt wie so eine, wenn wir bei den 39-Jährigen sind, wenn er jetzt wie so ein schwarzes Loch auf dem Feld umeinander gestolpert wäre, wo das ganze Schweizer Spiel drin versunken wäre, dann hätte man im Nachhinein müssen sagen, wäre vielleicht besser gewesen, hättest du nicht geschootet, aber mir hat es ja mehr so, also wir haben es auf der Tribüne nicht gemerkt. Also wir haben nicht gesagt, was ist eigentlich mit dem los. Wir haben einfach gemerkt in der ersten Halbzeit, die Engländer haben wahnsinnig Schiss vor ihm und machen das Zentrum extrem dicht. Und dann hat er wenig Bälle gehabt. Nicht ganz so wenig wie gegen Schottland, wo er mal angedeckt worden ist, aber hat weniger Bälle gehabt. Und in der zweiten Halbzeit macht er aber eigentlich den Toni Kroos und zieht sich so auf die Position vom linken Innenverteidiger eigentlich zurück und hat dort viel mehr Räume, und dann hat er auch sofort wieder mehr Einfluss aufs Spiel. Und ja, vielleicht hat er mal einen Seitenwechsel geschlagen, aber das haben ja dann die anderen übernommen, das hat dann der Fabian Schär gemacht zum Beispiel.
Mir ist am Fernsehen gesehen, mir ist es jetzt auch nicht irgendwie speziell aufgefallen, dass jetzt da die langen Bälle so ein bisschen ausgeblieben werden. Mir ist eher, also es hat nachher insofern Sinn gemacht, wo ich dann halt das mit dem Muskelfaserriss auch gehört habe, dass man in solche die Szenen, die ja auch in Erinnerung bleibt, vielleicht ist so die Grätsche in der 45. auf jeden Fall kurz vor der Pause dort. Es sind dann die defensiven Momente, wo bei ihm jetzt geblieben sind, würde ich sagen, in dem Spiel statt irgendwie die Superpass oder mal ein gefährlicher Schuss. Oder es sind dann, und die Grätsche ist ja, also ist ja fantastisch gewesen. Also frage ich mich dann auch, wie man das mit einem Muskelfaserriss noch anbringt, aber ja.
Wo noch gegen den Main Hood den Abschluss verhindert, oder?
Ja, nachdem der Saka genau zurückleitet in die Mitte und dort kommt er noch irgendwie an, also wirklich recht gut.
Und er hat auch in der zweiten Halbzeit ist er mindestens zweimal 1 gegen 1 gegen den Bellingham gesehen, also defensiv, und gewinnt beides Mal das Duell. Und einmal ist er in einem Kopfballduell mit dem Harry Kane und es geht zumindest unentschieden aus. Und der arme Harry bleibt auch wieder liegen, also da hat er einiges abbekommen in diesem Match. Was man von Anfang an gedacht hat, ui, die linke Seite, das wird nicht schön. Und alle haben eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass der arme Michel Aebischer erlöst wird, aber er hat irgendwie müssen bis in die Verlängerung durchheben. Er hat mich schon von Anfang an nervös gedunkt. Also die ersten zwei Bälle hat er gar nicht angenommen, sondern ins Ausland fliegen, damit er ja nicht unter Druck kommt. Wir haben ihn viel gelobt, er hat ein tolles Turnier gespielt, aber jetzt hat man halt gemerkt, dass er kein linker Außenspieler ist, oder?
Er war ja x-mal auch in diesem 1 gegen 1 gegen Saka. Und da ist ja nicht der erste Spieler auf dieser Welt und auch nicht der letzte, der halt in diesen Situationen nicht so gut aussieht. Ich meine, der Saka mit seinem Antritt, mit seiner engen Ballführung, ja, der ist ja dann halb vorbei. Er hat dort schon so ein bisschen, zum Teil auch ein bisschen im Stich gelassen, gewirkt. Die Aufgabe ist zum Teil dann sicher auch gross gewesen, wobei man muss auch sagen, er hat sich eigentlich in diesem Match relativ eindrücklich zurückgekämpft, hat mich gedacht, bis halt nach das Goal, wo er dann doch noch einmal entscheidend zu spät kommt.
Ja, also es ist undankbar gegen den Saka, der so wendig ist und schnell und einen Antritt hat und eben, wie du sagst, eine enge Ballführung. Also da hätte es sicher Unterstützung gebraucht, namentlich von einem Ruben Vargas, der dann dort hätte mehr müssen nach hinten arbeiten.
Wobei, man sieht ja beim Goal, dort ist ja der Steven Zuber, der eingewechselt worden ist, der ist ja gerade neben einem Aebischer, aber er biegt dann halt sehr schnell in Richtung Grundlinien ab, weil er denkt, ja, der Saka geht sicher wieder dort durch und dann sind halt beide, stehen dann falsch und der Granitschaka kann ihn auch nicht recht rausrücken. Und dann ist es wieder so, also die Schweizer haben sich das Goal ja erspielt über eine längere Phase und es ist ein toller Spielzug. Natürlich, sie brauchen ein bisschen Glück, dass der Stones den Fuss noch drin hat, damit der Embolo hinten am hinteren Pfosten kann einschieben kann. Und bei den Engländern ist es eine Einzelaktion. Einer, der halt den Ball hat und ihn beschleunigt und dann macht er einen schönen Schuss. Und an diesem Turnier scheint das zu langen, oder? Weil wir gehen ja alle felsenfest davon aus, dass die beiden langweiligsten Mannschaften vom Turnier im Finale werden stehen. Das ist Frankreich gegen England. Und dann können wir eigentlich, wie lange geht es bis Penaltyschießen ist, kann man 2,5 Stunden nach Abpfiff einschalten oder 2,15.
Ja, sind durch, oder? Ja, 2,15,
dann sieht man eigentlich, kann man 2,15 sparen und einfach das Penaltyschießen schauen.
Aber ja, es ist ja wirklich genau das und es ist auch das, was der Blair Mcemaili, glaube ich, im Interview mit dir, Thomas, ja auch ein bisschen angekündigt hat, oder? Dass die Schweiz eine Einheit ist und dass sie das so stark macht und die Engländer vielleicht weniger, eben sie haben im Achtelfinal den Fallrückzieher gebraucht, um überhaupt mal den Ausgleich zu schaffen. Und jetzt, ja, es ist eine Einzelaktion, es ist ein schöner Schuss und die Schweizer haben ja, das Goal schön ausgespielt, wie auch schon zum Beispiel das 1-0 gegen Italien, also klar, man muss jetzt nicht an diesen zwei Situationen irgendwie festmachen, aber es sind gerade irgendwie so schöne Beispiele für die Aussage, oder dass die Schweiz das als Einheit halt in der Viertelfinale und fast im Halbfinale geschafft hat und die Engländer ein bisschen über Einzelaktionen, Einzelkünstler.
Und trotzdem müssen ja die Schweizer heute schon ein bisschen auch ein Bedauern haben, also nicht nur enttäuscht sein, weil halt das Aussteigen nach Penaltyschiessen ist ja mal per se bitter und trotzdem habe ich das Gefühl, kommt noch eine so grosse Chance. Also ich glaube, man kann jetzt darüber reden, ist die Mannschaft auf dem Zenit, wird sie 2 Jahre über dem Zenit sein. Ich meine, es gibt auch Argumente dafür, dass man sagt, nein, die Mannschaft die kann noch einmal wachsen. Klar, ganz wichtige Spieler sind schon ein bisschen eher älter, wobei eben der Xhaka sehen ja noch in 2 Jahren auf höherem Niveau. Aber trotzdem kommt noch einmal so eine grosse Chance. Ich meine, 2021 war Spanien gewesen. Der Gegner. Und dort haben sie unten durch müssen. Sie haben super gespielt in dem EM Viertelfinale, aber sie waren klar unterlegen gewesen. Gestern
lange Unterzahl aber auch noch, oder?
Ja, aber noch lange Unterzahl.
Ja,
stimmt,
so
genau.
Lange, einfach quasi die Verlängerung plus ein paar Minuten.
Und das Mal waren sie absolut auf Augenhöhe gewesen. Die erste Halbzeit haben nicht so gut gefunden. Da haben sie sich irgendwie so ein bisschen gewirkt, dass sie sich zuerst mal müssen sortieren. Dass sie, klar, das Southgate hat umgestellt, muss man auch noch sagen. Wenn man die Akin vor dem Match hören hat, in dem Interview, dann ist er nicht davon ausgegangen, dass das wird passieren. Zumindest so hat er es gesagt.
Wobei, man muss auch sagen, auf dem Feld hat man es nachher gar nicht gemerkt, weil hat nachher der Trippier ist dann trotzdem links gewesen und der Saka rechts, so richtig.
Ich finde, man hat es eben gerade in Position und im Spiel vom Saka hat man es zum Beispiel gerade sehr, sehr gut gemerkt. Also der war gestern mit Abstand der auffälligste Spieler gewesen. Bei den Engländern, der Fulton war schon im Zentrum gewesen. Also ich finde schon, man hat sie auf Bahnenpositionen und bei Bahnenspielern hat man schon gemerkt. Aber item, also sie sind ja trotzdem im Spiel gewesen und man hat gedacht, auch in der zweiten Halbzeit haben sie dann wirklich angefangen begreifen, hey, also wir haben hier eine Riesenchance und die Chance müssen wir packen. Und so haben sie angefangen spielen, so haben sie auch eigentlich auch in Verlängerung gespielt. Eben, und der Vorwurf, den sie sich vielleicht können machen können, ist, dass sie das nicht von Anfang an so haben begriffen, aber eben, im Nachhinein ist man immer schlauer.
Wenn ihr das ausgeht, hat ja ehrlicherweise hinter drin gesagt, es ging nicht nur darum, gut zu spielen. Und das macht er mit seiner Mannschaft vor und hat dann Anleihe genommen an den Spanier von ihrem Viertelfinale gegen Deutschland, wo er dann halt referiert hat, dass es um Charakter ging und dass es um Durchsetzungswillen ging. Und sie haben dann halt der Funke individuelle Klasse, wo man entscheiden kann oder entscheidend ist. Das hat man gewusst. Das ist eigentlich fast schon der Plan vom Southgate, auf das zu vertrauen. Sei das von Bellingham, vom Kane oder jetzt in Form vom Saka gestern. Ja, die Chance ist, die ist riesig gewesen, da ein Halbfinale zu erreichen. Und wir werden ja sicher noch einen Blick nach vorne machen, wie die Mannschaft sich wird entwickeln, also mal spekulieren, wie sie sich verändert, was sie braucht. Und ich meine, ganz klar ist, sie wird eines Tages ein riesen Problem haben, wenn sie dann zwei Soliden muss ersetzen, wie Akanji und Xhaka.
Man hat ja in der Verlängerung wirklich das Gefühl gehabt, England will jetzt in das Penalty schießen, oder? Wenn man gegen so einen starken Gegner wie die Schweiz shootet, als so kleine Mannschaft wie England, dann muss man die Chance wahren und jetzt Penalty schießen. Und das habe ich schon interessant
gefunden. Etwas muss ich sagen, bei jedem Votum für dich über die Engländer merkt man deine gnadenlose Liebe.
Ich bin früher absolut irgendwie, wer ist in den 90er Jahren nicht für England gewesen? Aber, also, gestern hat man jetzt wirklich abgelöscht. Muss ich wirklich sagen, das ist
ja, es hat,
so eine Mannschaft steht dann im Finale.
Man hat es gemerkt.
Vor allem, wenn du in die Verlängerung gehst gegen die Schweiz und du willst das Turnier gewinnen und du sagst, okay, wir bekommen jetzt einfach kein Gegengoal und gehen ins Penalty schießen, weil dort gewinnen wir vielleicht. Aber offensichtlich kann es ein Plan sein, es muss ja nicht Sinn machen, es kann ein Plan sein.
Ja, aber auch so die Phase, wo die Schweiz dann wirklich in der zweiten Halbzeit so gut war, oder so, ich weiß nicht, wann es genau angefangen hat, aber eben, wo dann auch das Goal daraus resultiert. Also England steht mit dem Harry Kane irgendwie 25 Meter vor dem eigenen Goal und verteidigt gegen die Schweiz. Also das habe ich schon mega eindrücklich gefunden und das zeigt schon, ja, wie gut die Nazi geworden ist und wie ernst man sie offensichtlich auch nimmt. Bei den ganz grossen Nationen.
Gut, das haben sie auch gegen Dänemark gemacht, die Engländer. Oder vielleicht ist er dort 12 Meter vor dem eigenen Goal gestanden, oder der Harry Kane. Also, ich glaube, das sind, ich weiß nicht, wie der Schweizer, ich habe am Anfang das Gefühl gehabt, man merkt 45 Minuten lang schon auch die Last von der Möglichkeit. Also sie sind eben schon im Bewusstsein auf den Platz gegangen, dass sie eine riesen Chance haben und gleichzeitig wissen sie, jeder Fehler kann es ausbedeuten, oder? Also wenn, du hast ja gesehen, Verteidiger gehabt, England, die Schweiz hat jetzt nicht so viele Riesenchancen gehabt. Wenn du 1-0 in Rückstand würdest geraten, dann wäre es ein total noch ein mühsamer Match. Also du merkst halt bei diesem Viertelfinal eigentlich bei jedem Spiel, die Spieler sind sich bewusst, dass jede Situation kann entscheiden und entsprechend vielleicht langsam, schwer oder so wirken dann halt manchmal die Match. Cherdan Shaqiri. Kommt rein für 11 Minuten, hebt ein paar Mal gut den Ball, schickt einmal den Steven Zuber richtig gut und dann läuft er zu dem Eckball an und ich sage zum Sebastian, der neben mir gesessen ist, den probiert er direkt. Das wäre so ein grossartiges Goal gewesen, oder?
Ja, und welcher Spieler auf der Welt macht das? probiert, dass in so einer Situation im EM-Viertelfinale gegen so einen Gegner, hat die Überzeugung, jetzt noch schnell anzustehen und sagen, doch, doch, ich komme rein, ist okay, aber wenn ich reinkomme, dann zeige ich euch, dass ich auch noch eine Ecke direkt verwandle. Also frage ich mich, also, wer, wenn nicht der Shaqiri,
ja. Ja, ich meine, wir sind wegen Zentimeter um eine grossartige Geschichte beraubt worden. Man stellt sich das mal vor, die Schweiz im Halbfinale wegen einem Turnen für direkt verwandelten Corner von Xherdan Shaqiri in 118. Minute. Xherdan Shaqiri, der eine der prägendsten Figuren war, oder ist im Schweizer Fußball, wo x schöne Goal hat geschossen und dann würde er eigentlich so seine Karriere noch krönen. Also, man muss sich das noch einmal vor Augen führen. Also, es sind wirklich wenige Zentimeter, die uns eigentlich die Geschichte kosten, die einfach...
Dort hat er den Pick für den Sympathieanfall sich geleistet, oder gönnt. Ich meine, er hat gestrahlt und hat einen strahlenden Shaqiri angeschaut und hat noch den aufgestreckten Daumen gezeigt. Also, er hat dann die Situation schon richtig eingeschätzt, der Goalie, dass er ja, bis auf ein paar Zentimeter verladen hätte. Oder verladen hat. Ja, das ist eine super Aktion gewesen. Es ist der klassische Xherdan Shaqiri. Und wir haben jetzt Nacht noch, der Florian und ich, weil wir manchmal nach einigen Matchen nie schlafen können und auch nicht mehr arbeiten müssen. Haben wir auch über seine Position geredet in dieser Mannschaft. Und ja, er kann eine Zukunft haben. Weiterhin kann er ein Teil sein von dieser Mannschaft, wenn er akzeptiert, dass er nicht mehr der absolute Fixpunkt ist in dieser Mannschaft, wo er über viele, viele Jahre war ist und wo er von den 125 Länderspielen, die er jetzt gemacht hat, wahrscheinlich etwa ja, bei 100 einfach absolut unbestritten war, vielleicht auch 105. Und wenn er das akzeptiert, dass er ein Mann sein kann für spezielle Momente, dann gibt es für ihn eine Zukunft in der Nazi.
Mir denke, das hat er schon akzeptiert. Oder zumindest so hat er an diesem Turnier gewirkt. Also, wir sehen ja nicht innen drin, wir sehen nicht ins Hotel rein, wir sehen nicht, wie er sich verhält im Hotelgang, wenn er einem Murat Yakin entgegenkommt. Das alles sehen wir nicht, aber er hat zumindest nach aussen so gewirkt, wie er hat begriffen, wie er dieser Mannschaft noch helfen kann und wie nicht. Dass er eben eher nicht helfen kann, wenn er immer noch den grossen Star raushängt, den beleidigten Star, wenn er eben nicht viel spielt. Also zumindest er hat auf mich einen sehr, sehr guten Eindruck gehabt. Bei diesen Einsätzen, die er ja bei diesen zwei wenigen, die er noch hatte, hat er ja durchaus so entscheidend können beitragen.
Ich glaube, es fällt ihm auch leichter, die Rolle zu akzeptieren, als wenn er jetzt noch irgendwo bei einem grossen Club unter Vertrag wäre in England oder Frankreich oder Italien oder Deutschland, als jetzt in Chicago im amerikanischen Fußball, wo man halt wirklich nicht so wahnsinnig wahrnimmt bei uns. Also das hilft vielleicht auch, es tönt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, meine Argumentation, aber ich bin völlig überzeugt von ihr, dass sie stimmt. Nein, aber ich glaube, das hilft eben auch, dass er merkt, dass es nicht mehr lange jeden dritten Tag 90 Minuten auf höchstem Niveau zu spielen.
Ja, und ich glaube, er muss das ja sehen, die Frage ist dann, ob er es auch wirklich sieht. Er sieht ja, dass auch ein Doi, der dann in der Offensive halt zum Einsatz kommt, wirklich halt Serie A spielt, nächstes Jahr so wie Champions League spielen, wenn er bei Bologna bleibt und so. Und ich glaube, das liegt ja auf der Hand. Und klar, die Frage ist dann immer noch, wie man es umsetzt als Shaqiri. Ich habe auch das Gefühl, dass er recht gut mit dem umgeht, so. Aber eben, ich sehe es total nur von außen, wie er bei der Goal mitjubelt, wie er dabei ist und so weiter und so fort, irgendwie wirklich Teil von dieser Ersatzbank auch ist und sich dort irgendwie nicht, eben auch nichts rausnimmt. Ich habe das Gefühl, dass er recht gut mit dem umgeht bis jetzt.
Die spannende Frage ist ja, was er jetzt macht, oder? Also es scheint ja so, dass er in Chicago keine Zukunft mehr hat. Und ich könnte mir vorstellen, er ist so der Spielertyp, wo der ein oder andere Saudi-Arabier noch denkt, hey, das wäre noch cool, als Spielzeug in meiner Mannschaft. Vielleicht holt er mir einen Freistoß rein, mal hier einen Hackentrick, hier mal einen direkt verwandelten Corner. Sprich, dass er vielleicht die eine oder andere lukrative Offerte wird bekommen aus dem arabischen Raum. Und das ist ja dann wirklich spannend, was er macht. Weil wenn er die so annehmen sollte, dann sehe ich keine Zukunft mehr für ihn im Nationalteam. Weil dann wird er noch einmal physisch noch mehr abgeben. Aber wenn er vielleicht noch einmal den Schritt zurück macht nach Europa, ich weiß nicht, woher.
Ich habe eben auch gehört, dass er Saudi-Arabien gar nicht so abgeneigt wäre. Also ich glaube, die Angebote gibt und die wird es wahrscheinlich geben, dass er das vielleicht auch wird annehmen.
Ja, das Problem ist ja, der verdient schon ein bisschen mehr, als er verdienen beim FC Lugano. Selbst wenn der FC Lugano den gleichen Besitzer hat wie Chicago Fire, wo er ja doch in den letzten 2,5 Jahren sehr, sehr grosszügig entlöhnt hat, mit 8,1 Millionen Dollar pro Jahr. Das wäre sicher kein schlauer Zug für die Entwicklung oder für seine Position in der Nazi, wenn er dort wieder auf Saudi-Arabien geht.
Wir haben ja gesagt, Thomas, ideal wäre ja eigentlich, es gäbe so eine Regel wie im Handball, dass man Spieler so für einzelne Spielsituationen kann einwechseln kann und dann wieder rausnehmen.
So ein Spezialistenteam, oder? Ja,
das wäre eigentlich super.
Dann könnt ihr noch bis 45 spielen.
Ich glaube, Lugano können wir streichen nach der Begeisterung, die in Chicago über ihn herrscht. Ich glaube es nicht, dass Lugano der nächste Arbeitgeber ist, wo
er hat. Möglicherweise.
Aber vielleicht überinterpretieren. Bevor wir nochmal ganz in die Zukunft schauen, ganz kurz, ich habe vor dem Match schon gesagt, ja, wenn man gegen England ausscheidet, dann ist es egal wie, eigentlich ist es trotzdem ein tolles Turnier gewesen von dieser Schweizer Mannschaft. Und das ist es gewesen, oder? Ich mag mich nicht an ein Turnier erinnern, wo von Anfang bis zum Schluss so eine positive Grundhaltung gewesen ist, also im Spiel, auf dem Platz, im Willen, gegen Führung etwas zu machen, aber auch in der ganzen Atmosphäre um das Team, um. Marcel, wie ist es in der Schweiz angekommen? Du bist ja gestern, hast ja verzweifelt Public Viewing Platz gesucht und bist gescheitert, oder?
Ja, kann man sagen. Ich kann es jetzt wie nicht vergleichen, wie es sonst amigs gsi ist. Aber ich habe gestern wirklich so viele Leute gesehen. Also wir sind in Zürich mit dem Velo mal so ein bisschen rumgefahren und haben mal so ein bisschen herausfinden, was dann das Plätzchen für uns hat und sind dann ein bisschen zu optimistisch gewesen. Geroldsgarten, ich weiß nicht, wer es kennt in Zürich, es ist vielleicht 100 Meter bis zum Bahnhof Harbruck, wirklich eine Riesenschlange, Markhalle bis, ja, weiß nicht wie viel, also einmal zum Pfingstweidareal und wieder zurück zu dem Bahnhof Harbruck, also wirklich auch so viele Leute und ja, ich weiß es nicht, ich bin jetzt auch nicht immer irgendwie ab Public Viewings gewesen oder habe irgendwie einen Platz gesucht, aber so Schlangen vor diesen Public Viewings habe ich jetzt, also noch nie gesehen. Uns jetzt dann auch irgendeine Bar treiben in der Nachbarschaft, weil wir einfach keinen Platz gefunden haben. Ich habe das Gefühl, es ist mega viel da. Ich habe selten, glaube ich, so viele Menschen mit dem Schweizer Liebling gesehen auch. Und ich habe auch das Gefühl, dass es so die ganze EM, das, was du jetzt angesprochen hast, irgendwie so positive Grundstimmung gegeben hat. Vielleicht natürlich nach dem ersten Sieg. Vor 3 Jahren ist es noch ein bisschen anders gewesen. Man hat gegen Wales, meinte ich, nur 1-1 gespielt, dann gegen Italien 3-0 verloren und es hat noch ein bisschen andere Geschichten rundherum gegeben und so weiter und so fort. Aber jetzt ist es einfach von Anfang an alles gut gewesen. Es hat den Auftritt gegeben mit irgendwie schönen Geschichten vom Dua und Abischer, wo reingekommen sind und es hat geklappt. Dann hat es das Riesengoal gegeben vom Shaqiri. Es ist einfach irgendwie alles gut gelaufen. Sie haben nie schlecht gespielt. Darum, ich finde auch, das ist wahrscheinlich die beste, also was ich mitbekomme, so das beste Turnier gewesen, auch von der Stimmung, weil ich glaube, so die Grundstimmung ist einfach immer auf einem sehr hohen Level gewesen, auf einem sehr guten hohen Level.
Und sie haben natürlich für ihr Pulver an lustigen Geschichten, wenn man dem so will sagen, im Herbst verschossen während der Qualifikation. Also, das
stimmt.
Ja, und es ist ja das, was der Jakim mehr als einmal jetzt gesagt hat in diesen Tagen, es hat kein Nebengeräusch, gegeben, sie haben Ruhe gehabt. Und das hat sicher sehr viel zu dieser ganzen Ausstrahlung beiträgt, die Mannschaft jetzt hatte. Und ja, man hat nichts Negatives gehört. Granit hat sich 3 Wochen lang vorbildlich im Griff gehabt. Nicht die Aussetzer wie zu Russland, wo nach jedem Match auf irgendeine Frage einfach die Antwort war, das ist mir scheissegal. Ja, es hat nicht das gegeben mit so Konflikt mit Serbien. Alles gut. Ja, sie sind einfach, man kann es so sagen, sie sind einfach gut auftreten. Und das strahlt natürlich sicher auch aus bis heim und zeigen natürlich halt einfach einmal mehr die unglaubliche Kraft, die der Fußball hat, wie er die Leute anzieht und wie er so ein Turnier anzieht, weil es halt einfach ja, Geschichten liefert. Emotionen liefert.
Damit hast du auch noch etwas beitragen.
Hast alles gesagt.
Das ist so eine Lieblingsantwort. Also,
nein, ich meine, hast alles gesagt zu dieser Kraft, die der Fußball entwickeln kann, dass eben auch Grossmütter plötzlich jeden Match schauen vor so einer EM, dass alle mitreissen, dass plötzlich alle, ja, jeder Mensch eine Meinung hat zum Schweizer Nationalteam. Das ist ja auch recht so. Das ist ja wirklich schön im Fußball.
Ja, mir ging gestern noch meine Mami geschrieben, am Abend gespart, so, nein, wenn das jetzt geklappt hat mit dem direkten Ecke. Und meine Mami kennt, glaube ich, 3 Nazi-Spieler. Gut, einer davon ist der Shaqiri. Eben, es sind wirklich so all dabei gewesen. Dann hat es noch irgendwie den Moment gegeben, wenn ich es richtig sehe, und ich bin halt eben der Bar gewesen, ich weiß nicht, ob sich der Jakin drückt, am Sommer noch einen Kuss auf die Backe, bevor es dann zum Penaltyschiessen geht und so. Also ja, sie haben das schon sehr gut gemacht, so die positiven Emotionen dann auch in die Schweiz gebracht.
Wenn wir in Zukunft schauen, was der Granit Xhaka natürlich gemacht hat bei seiner Antritts- oder Abtrittsrede, das ist sein Schlussvotum vor den Medien und ist gewesen. Also es ist völlig klar, dass wir in 2 Jahren wieder dabei sein werden. Also in 2 Jahren ist keine Europameisterschaft, das wäre dann die Weltmeisterschaft. Völlig klar. Und wir werden dann unsere Geschichte schreiben. Oder er hat da schon eben den Horizont geöffnet zu neuen Heldentaten. Wir gehen jetzt ja mit diesen Eindrücken von diesem tollen Turnier gehen wir in den Sommer. Und dann läuft natürlich im Herbst in der Nations League alles genau so weiter, oder? Also die Schweiz wird weiter tanzen und das wird alles ganz super bleiben, oder wie ist denn das?
Wahrscheinlich nicht, oder? Die Bühne ist jetzt klein, die Nations League, kommt dann Spanien und dann gibt es eine Niederlage und ist wieder alles nicht gut.
2021 schon hat es ja die emotionalen Ausschläge nach ganz ab und wie ganz auf und am Schluss ist es ja wirklich so gewesen, dass die Mannschaft das Land hinter sich gebracht hat und für unglaublichen Jubel gesorgt hat mit dem Penalty-Schiessen-Sieg gegen Frankreich und auch mit der Art und Weise, wie sie sich gegen Spanien gekippt haben. Ja, ich mag mich noch erinnern, ich habe dann nachher geschrieben, so schön soll es immer sein. Und das könntest du genau jetzt, man könnte man auch genau jetzt wieder schreiben. So sollte es immer sein, aber es ist halt einfach nicht so, weil so ein Grundgefühl kann nur entstehen in einem Turnier, wenn man ein paar Wochen zusammen ist und wenn du Nations League hast, da triffst du die 2 Tage vor einem Match irgendwo, dann irgendwo hinfliegst, trainierst vielleicht 1,5 Mal und dann spielst und dann gehst du wieder auseinander. Es kann nicht entstehen, es wäre die Idealvorstellung, es ist eine Illusion. Ich sage, man soll das geniessen, was man jetzt gehabt hat, man soll das bewahren als gute Erinnerung. Das ist jetzt fast ein bisschen pathetisch, aber es bedeutet für die Zukunft, wenn wir ganz ehrlich sind, ja, nicht wahnsinnig viel, weil von der Atmosphäre kannst du nicht retten, das geht nicht.
Ich sehe das aber ein bisschen anders, Thomas. Und zwar, ich glaube schon, dass etwas entstanden ist, wenn dem Turnier, das bleibt. Und zwar ist das eben in dem letzten, wirklich sehr schlechten Herbst ist das entstanden. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass noch einmal so Gräben wie dann werden aufbrechen. Logischerweise, ich meine, über das haben wir noch gar nicht geredet. Es gibt ja auch noch einen Trainer, der hoch hat pokert, wo man eigentlich schon gar nicht mehr wollen haben an der EM, der aber dann auch nicht unbedingt hat gefunden, er will jetzt über seine Vertragsverlängerung reden. Jakins Vertrag läuft nach dieser EM aus. Ich glaube, so wie ich das bei euch gestern gelesen oder heute Nacht, ja, macht er zumindest die Tür auf für eine weitere Zukunft. Aber das ist ja zuerst mal schon die entscheidende Frage. Wer wird die Nations League der Trainer sein? Und die zweite Frage, und da bin ich relativ zuversichtlich, ist, dass sich die Mannschaft weiterhin gut wird präsentieren.
Das habe ich nicht gemeint, das ist absolut richtig. Ich sage einfach so, die ganze Euphorie rund um die Mannschaft herum, das kannst du nicht konservieren. Das kann nur während einem Turnier entstehen, eben, wo man tagtäglich konfrontiert ist mit der Mannschaft, tagtäglich liest und alle 3 Tage einen Match kann schauen kann. Dass man innerhalb von der Gruppe eine gute Grundstimmung weiterhin kann haben, das ist klar, wenn man sich daran erinnert, was man jetzt, wie man das erreicht hat, oder? Ja, und wegen Jakin, also so wie er sich gestern Abend geäussert hat nach dem Match, wäre es jetzt alles andere als eine Überraschung, wenn er nicht würde bleiben.
Das ist die doppelte von einig. Also du meinst, Thomas, es wäre eine Überraschung, wenn er würde gehen?
Ja. Ja. Danke dir, dass du mich, also ich kann, seit auch, ja.
Irgendwie, wenn man jetzt so in zwei Jahre führen schaut, was noch wichtig ist, ich glaube, die Mannschaft bleibt mehr oder weniger zusammen. Also altersmässig gibt es jetzt vielleicht niemand, ja, vielleicht der Sommer, vielleicht ein Shaqiri, wo dann nicht mehr dabei sein wird, aber ich denke, oder ihr tut alle den Kopf so ein bisschen wippen, ich weiß nicht, ihr seht das anders, aber...
Es gibt natürlich schon eine zentrale Frage, wo der neue Trainer oder der alte neue Trainer wird müssen beantworten, und das ist beim Goalie, beim Jan Sommer.
Genau,
das ist klar. Sommer,
aber darf ich ganz kurz, wenn wir schnell beim Trainer bleiben und dann aufs Team kommen, dann hätten wir fast so etwas wie eine Struktur in unserem Gespräch.
Ich meine, das wäre ja keine Überraschung, dass wir eine Struktur in der Sendung haben, die du stundenlang vorbereitet hast, oder?
Wir haben eine Struktur gehabt und der Dominik hat den Trainer reingebracht. Wir sind
das ist schon richtig.
Aber ich bin jetzt schon stolz auf dich, Florian, wie jetzt bescheinen gerätst. Also wirklich, das ist
schakamässig.
Thomas, du hast ja im Herbst geschrieben, es kann nicht mit dem Murat Yakin weitergehen.
Ja.
Wer ist denn jetzt eine gute Idee, wenn es mit Murat Yakin weitergeht? Weil, wenn man jetzt das Turnier anschaut, muss man ja sagen, sie haben toll geshootet und toll shooten mit einem Trainer, der keine Ahnung hat und alle blöd findet, das geht im Schnitt nicht. Also hat er einen grossen Anteil daran, dass die Schweiz ein tolles Turnier geshootet hat.
Absolut, absolut richtig. Und ich habe heute geschrieben, dass in dieser Form, ja, gibt es keinen Grund, sich zu einem anderen Trainer zu suchen. Also wenn er die Form hat von den letzten Wochen, wenn er die Eingebungen hat, so wie in den letzten Wochen, Marcel jetzt antönt kann mit Dua, Ebischer und so weiter. Dann gibt natürlich dann einfach um den Yakin herum oder zum Yakin gibt es natürlich dann einfach eine entscheidende Frage. Was passiert mit dem Giorgio Contini, wo sein Assistent ist und wo jetzt alle immer wieder rausgestrichen haben, wie sein gross sein Wert ist, wie sein Einfluss ist, wie er natürlich halt einfach Trainings kann leiten, wie er kann kommunizieren mit seinem Dank seiner Vielsprachigkeit, dass er ein zugänglicher Typ ist, ein positiver, eine gute Art hat. Ja, und dann ist die Frage, wo Contini weiterhin Assistent sein, wobei der Yakin ihn ja nicht Assistent nennt, sondern Partner, und er hat sogar noch das Wort erfunden, Mittrainer für den Contini. Wollt er das, oder wollt er selber wieder einmal Cheftrainer sein? Wollt er wieder Cheftrainer sein? Hat er jetzt halt einfach den Job, hat ihn den gereizt, weil er gerade arbeitslos war, keinen Club gehabt, weil er gereizt hat, weil ein EM vor der Tür steht, wo halt schon ein extremer Anlass ist, wenn du kannst in Deutschland so ein Turnier bestreiten, das musst du halt einfach sagen, das ist von der Stimmung her natürlich schon grossartig. Und das wird einfach die Frage sein, bleibt der Giorgio Contini oder nicht?
Aber Thomas, warum sollte er das nicht wollen? Warum sollte er das nicht wollen? Also, ich meine, er muss jetzt auch schon noch ein bisschen Geduld haben. Also ich glaube auch, er sieht ja auch seine Chancen, irgendwann ist das zu sein, wo der Jogi Löw irgendwann mal war bei den Deutschen. Er war ja dann auch so ein bisschen der vierte Assistent von Klinsmann, der irgendwann hat übernehmen durfte. Auch gerade weil ihm der Yakin, also sollte bleiben. Eben, der Yakin behandelt ja nicht wie einen normalen Assistent. Ich weiss, es war auch gestern mal wieder offensichtlich gewesen. Ich glaube, es war vor der Verlängerung oder vor dem Penalty-Schiessen, wo die Schweizer noch einmal herstehen im Kreis. Und wer tut da die letzten Worte ins Team richten? Wer hat der Yakin im Hintergrund? Das ist der Giorgio Contini. Also, sprich, er hat ja schon eine relativ grosse Rolle, und es wäre ja irgendwie ein bisschen absurd, wenn er die jetzt schon nach einem halben Jahr würde wollen aufgeben. Ich meine, er ist jetzt in einer super Position, er hat sich in eine super Position gebracht, und wenn er jetzt hier ungeduldig wäre, dann wäre er einfach schlecht beraten.
Gut, also dann, wir werden es ja in den nächsten Wochen erfahren, was dort los ist. Dann kommen wir jetzt zur Goalie-Position.
Das ist so eine unfassbare Struktur in diesem Gespräch. Also.
Ich weiss, wir werden eine hohe Abschaltquote haben von Leuten, die sich das nicht gewohnt sind. Das Gefühl haben, sie seien bei einem anderen Podcast. Es ist ein bisschen gemein, also man kann eigentlich gar nicht sagen, ob das Turnier mit dem Gregor Kobel im Goal anders verlaufen wäre oder nicht. Der Jan Sommer hat eigentlich nichts dazu gehabt. Ganz, ganz wenig. Declan Rice hat gestern einmal aus der Distanz geschossen, dass er nachher gumpen konnte. Muss man jetzt dem Jan sagen, Jan, es war schön mit dir. Wir haben tolle Jahre gehabt, aber es gibt hier einen Jungen, der nachstößt oder wird hier auch wegen dem Goalie-Trainer von Letti die Ära noch weitergehen.
Wenn die Ära Sommer weitergeht, dann wirst du den Gregor Kobel als Goalie verlieren.
Das habe ich auch das Gefühl.
Der Gregor Kobel wird, der ist jetzt in dem, ich muss so sagen, der Jan Sommer war 25, wo er Nachfolger antreten hat vom Diego Benaglio 2014. 25,5. Der Kobel ist jetzt genau ein Jahr älter. 26,5, wenn ich richtig nachgeschaut habe. Also, der wird nicht mehr ruhig halten. Das kann nicht sein. Vielleicht akzeptiert der Sommer die Rolle als Nummer 2. Vielleicht hat der Sommer einfach dann noch das Gefühl, jetzt will ich noch die 6 Spiele machen, die mir fehlen, zu 100 Länderspiel. Ja, aber dort ist sicher ein ganz wesentlicher Entscheid, was steht bevor. Und vielleicht kommt auch Jan Sommer selber zur Einsicht. Ja, es ist gut gewesen, es ist schön gewesen.
Ich glaube auch, ich finde es nicht falsch, dass man jetzt nochmal mit dem Jan Sommer als Eis an die EM gegangen ist. Aber ich glaube auch jetzt im Hinblick eben auf die nächste EM ist es ja nicht 2 Jahre. Und ich glaube, es wäre jetzt wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, es braucht ja auch immer ein bisschen Zeit, oder? Wenn es einen neuen Goalie hat in einer Mannschaft, wie ich vorher gesagt habe, ich habe das Gefühl, ein Großteil vom Rest von der Mannschaft wird zusammenbleiben und es sind nicht so viele Puzzleteile und der Goalie ist das eine. Und ich finde, jetzt ist wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, um auf das anzuschaffen mit einem neuen Goalie, weil 2026 ist der Sommer dann nochmal ein bisschen älter.
Aber.
Wie wir alle.
Ja, aber wer macht das schon, oder? Also, es gibt ja Beispiele, die es machen von Spielern, die relativ früh sagen, schon zum Beispiel, ja, Nationalteam. Nein, weil ich hätte gerne eigentlich, wenn mal Länderspielpause ist, hätte ich gerne noch mal ein bisschen Pause. Ich meine, das Sommerspiel bei Inter, da ist man in jedem Wettbewerb dabei. Da muss man ab und zu auch noch für eine Supercup, die in Italien, in Saudi-Arabien stattfindet, im Winter, muss man da auch noch weg sein von Familie. Bei Inter schlaft man jeweils auch von dem Heimspiel auf dem Trainingscamp. Sprich, der Jan Sommer ist ein Mensch, der relativ viel weg ist daheim, oder? Und trotzdem, also das sind Profisportler, die sind nur so weit gekommen, weil sie den extrem Ehrgeiz haben, weil sie sich eben auch in dieser Position sehen. Und darum, ich finde, es ist extrem schwierig zu beurteilen, was bei ihm wirklich vorgeht. Also, mir denkt, er hat auch so ein bisschen den Eindruck gemacht, dass er sich durchaus schon noch vorstellen kann, weil er halt auch noch zu Nummer 1 bei Inter ist, aus einer guten Saison kommt dort, dass er sich schon durchaus auch noch sagt, ja, ich mache eigentlich gerne noch weiter und räume den Platz nicht freiwillig. Ich meine, man muss nur in Norden schauen, nach Deutschland. Dort ist der Manuel Neuer, ist noch ein bisschen älter, hat 2-3 schwere Verletzungen hinter sich, hat mit dem Ter Stegen genauso einen Goalie, der seit einem Jahrzehnt könnte den Anspruch hat, zu Nummer 1 zu sein. Und der Neuer hat einfach auch nie den Platz geräumt. Und übrigens, darum auch, wegen Kobel, also der Ter Stegen ist immer noch ins Nationalteam eingerückt.
Ja, das ist ja schön, das ist eine Charakterfrage, aber einfach mein Kenntnisstand ist, dass der Kobel nicht mehr länger zuschauen will. Weil er will seine Chance haben, mal...
Der Roman Bürki hat ja auch irgendwann aufgehört.
Ja. Drum, das wird ganz ein gravierender Entscheid sein. Frage, wie man moderiert, vom Trainer aus. Vielleicht kommt der Sommer zur Einsicht, ist gut. Gregor, danke vielmals, der übernimmst du meine Nachfolge. Oder man kann den Kobel besänftigen. Da zweifle ich allerdings dran.
Dann würde ich jetzt noch mit irgendetwas Schönem aufhören. Und zwar habe ich das jetzt nicht im Vorfeld gesagt, und das ist jetzt eine klassische Journalistenfrage, und dann sagen immer alle, die meine Antwort, weiss gerade nicht. Aber vielleicht haben das ja trotzdem. So, euer Moment von dieser EM-Kampagne von der Schweizer. So, ein Moment, wo euch bleibt, oder wo jetzt gerade spontan in den Kopf hineingeht. Ich sehe euch alle in die Ferne blicken.
Kann ich dir sagen? Das ist der zweite Match gegen Schottland. Wo die Schotten ihres schottischen Fans Flower of Scotland singen. Also so einen Druck in einem Stadion habe ich noch nie erlebt. Wirklich, ich habe das Länderspiel von den Franzosen daheim gesehen, von den Italienern daheim gesehen, von den Engländern daheim gesehen, auch von der Stadt, von den Schotten daheim gesehen. Aber was da für eine Kraft gekommen ist, also das ist das muss ich sagen, das ist für mich, das ist vielleicht alles komisch, aber es war für mich der besonderste Moment gewesen, das, wo ich, die Schweiz hat schön gespielt, alles zusammen, Shaqiri sein Goal gegen Schottland, Weltklasse. Die Art und Weise, wie Manuel Akanji und Granit Xhaka auftreten, sind grossartig. Aber einfach die, das ist die Emotionalität von dem Moment, ist, ja, die ist geblieben. Oder bleibt.
Ich muss schon lachen, weil der Thomas so sagt, ja, zweites Spiel, oder? Dann geht, glaube ich, bei uns allen ist das Kopfkino losgegangen. Bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ist das Kopfkino losgegangen. Wir haben alle gesehen, wie der Shaqiri den Ball übernimmt und dann oben reinschießt. Und dann kommt der Thomas mit der schottischen Hymne. Sehr schön.
Ja, mein Moment ist eben genau auch das Goal.
Gilmore. Oh, Ralston's ball was a loose one. Shaqiri! Scotland punish! With a wonder strike from Shaqiri.
Es war irgendwie, ja, es ist vom Shaqiri. Wir haben schon so viel so super Shaqiri-Moment irgendwie erlebt an jeder Endrunde irgendwie seit 2014. Und jetzt packt er nochmal so einen aus, auch wenn er sonst gar nicht so viel gemacht hat in dem Match. Aber es ist einfach nochmal so ein Moment gewesen, wo man sich einfach nochmal hat können freuen ab so einem Spieler, wo man ja, vielleicht nie mehr wird haben oder lang nicht mehr in der Schweiz. Also wirklich so ein spezieller Spieler, so ein spezieller Typ. Und das ist für mich schon der Moment gewesen, glaube ich, wo bleibt.
Für mich ist das 3-1 von Embolo im ersten Spiel.
Gecirca Embolo.
Achtung, Embolo!
Che perde anche la scarpa!
Oui, Brel! Oui, Brel! Oui! 3-2!
Das ist für mich auch so ein bisschen Sinnbild für das Turnier der Schweizer. Sie haben dort sehr gut angefangen, sie führen 2-0, sie bekommen dann das Goal und dann hat man schnell ein bisschen, so ein bisschen das Gefühl gehabt, man hat Angst gekommen, die Mannschaft, all die bösen Gedanken, sie ist schon vor dem Gegengoal, sie ist schon so ein bisschen aufgekommen, der mühsame Herbst, die schlechte Qualifikation. Und wie sich dort die Mannschaft belohnt und wie sie sich eben in Person vom Embolo ja, zu dem Sieg schießt, wie er dann lässt. Also, der Lupfer ist ja auch schon ein schönes Goal. Aber dann auch, wie er noch dort, ja, Bandagen, oder was es war, wie er die noch verliert auf dem Weg zum Goal. Und wie er dann losstimmt zur Corner fahren von den Schweizer Fans, wie alle, wirklich alle aus dem Schweizer Tross zu ihm her spurt. Also, für mich ist dort in dem Moment eigentlich das Turnier so richtig losgegangen. Und das ist, ja, das ist auch der, der mir als erstes gerade sofort in den Sinn kam.
Das ist doch schön für einen Moderator, drei unterschiedliche Meinungen. Jetzt darf der Moderator noch seine, jetzt muss der Moderator seinen Moment noch sagen.
Mein Moment war, die Abpfiff, zweite Halbzeit in Berlin, Italien, der Nicolo Fagioli macht einen Trick, einen sogenannten Anspieltrick, wo sich die Nationalteams inzwischen irgendwie ausprobieren dran. Und 30 Sekunden, 37 Sekunden später liegt der Ball im italienischen Goal.
Vargas, il tentativo di Vargas.
Mamma mia!
Sì, palla e gol pazzesco! Pazzesco!
Was für ein Tor! Vargas 2-0!
Ma non è possibile. Ma troppo soli. Alberto, impossibile. Lì che magari sbaglia prima Fagioli, poi non c'è recupero.
Ich habe das Gefühl im Stadion hat es Gefühl gehabt, es sei viel schneller gewesen, es sei eigentlich so ein Konter gewesen und die Italiener sind eigentlich überrennt worden und haben sich gar nicht können wehren nach dem Fehlpass. Aber so ist es gar nicht gewesen. Wenn man sich es nachher anschaut, spielen die Schweizer eigentlich relativ langsam und gesittet über links sich durch. Und dann sind wir, habe ich plötzlich an das Testspiel gegen Österreich gedacht, ist es in St. Gallen gewesen, Thomas?
Ja.
Wo man ja gesagt hat, ja, es läuft dagegen führen nicht. Und wo der Chuck aber nach dem Match gesagt hat, nein, es hat viele Situationen gegeben, die mir eigentlich passt haben. Und ich habe dann so überlegt, was könnte das für Situationen gewesen sein? Und dann habe ich gedacht, das stimmt, da ist amigs links, hat es so ein Dreieck gegeben. Und sie schiessen genau aus so einer Situation raus. Und wenn man das Goal nochmal anschaut, sie wechseln ja die ganze Zeit Positionen. Es ist, sie machen so wie so einen Kreis. Also mal ist der Ebischer aussen, und dann ist der Ebischer innen, und dann ist der Chaka aussen, und dann ist der Vargas aussen, und dann ist am Schluss der Vargas innen.
Aber dass du als Hobbytrainer nicht 1-0 erwähnst, macht 31 Pässe vom Remo Freud.
Ja, weil, Ja, das habe ich halt nicht so gespürt, aber ich meine, das Anspiel vom, es sagt auch alles über die Italiener aus und wie die Schweizer dort dann den Italiener überlegen gewesen sind an diesem Match. Wunderbar. Dann packen wir unsere Koffer, Thomas, oder?
Mhm.
Und reisen zurück in die Schweiz. Du fliegst, du kommst sicher an. Bei mir, ich müssen mit zweimal umsteigen buchen, ich zittere noch. Ich weiß nicht, ob es mir heute noch zurückbringt, aber irgendwie wird's gelingen.
Für das hast du ja Wochenferien, hast du eine Woche Zeit zum Heimkommen, oder?
Ja, ich wär froh, wenn ich noch irgendwie 5 Minuten davor mit der Familie hätte. Ich danke euch vielmals fürs Mitschätzen, dass ihr spontan am Sonntag schnell angestanden sind und angesessen sind. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören draussen. Nächste Folge wird eine Vorschau sein auf die Super League.
Nein.
Oder?
Ja.
Und zwar schon in einer Woche, oder was? Nach dem EM-Final und dann gab es Vorschau auf die Super League, oder? Ja, stimmt.
Ja, in 6 Tagen nach dem EM-Final fährt unsere Super League.
Das ist noch ein Spannungsbogen.
Das ist Wahnsinn, ey.
Ja, es ist...
Und da du ja vorausgesagt hast, es gibt England, Frankreich im Finale und ein Penalty-Schiessen.
Ich kann aber das kurz abhandeln.
Muss man da gar nicht mehr gross drauf eingehen, oder?
Gut, wenn es so weit kommt, dann dürfen wir einfach auch aus Protest aus dem EM-Finale verschwiegen, oder? Also,
genau, man merkt, wenn man uns dann lost, merkt man gar nicht, dass es ein EM-Finale war. vielleicht gibt es ja auch einen total faszinierenden spanisch-holländische Chaos-Finale oder so. Ich würde es allen gönnen, die dann schauen. Also, dann bis in einer Woche. Ich freue mich schon drauf. Ciao zusammen.